Das ESC-Update bei NDR Blue. Meet the Music.
Den ESC gibt es ja schon seit 1956 und in den Jahren haben sich eine riesige Menge an großen und kleinen, bekannten und unbekannten Geschichten rund um den Wettbewerb aufgebaut. Um eine soll es jetzt mal ganz ausführlich gehen. Biggie Bachmann. Das ist der Name einer ehemaligen Sängerin und eines wahren ESC-Phantoms. Ich glaube, ich übertreibe da auch tatsächlich nicht. Viele Hardcore-ESC-Fans kennen ihren Namen, wissen aber sonst kaum etwas über sie, weil es kaum etwas zu finden gibt. Biggie Bachmann hätte im Jahr 1976 die erste ESC-Kandidatin für Liechtenstein werden sollen. Und sogar einen Song gab es schon, der hieß My Little Cowboy. Daniel Kähler vom Radiosender Cosmo und ich haben Biggie Bachmann nachgeforscht. Jetzt ist Daniel Kähler mir zugeschaltet. Hey Daniel.
Hallo Marcel.
Und das ist auch der Moment, in dem ESC-Update jetzt mal ein bisschen podcastartiger wird. Schön, dass du dieses Experiment mit mir machen möchtest. Du bist ja auch Podcast erfahren.
Ja.
Sag mal, kannst du dich noch erinnern, wie wir diese Recherche wie wir sie gestartet haben, wie wir auf dieses ganze Biggie Bachmann-Thema überhaupt gekommen sind?
Wie wir genau darauf gekommen sind? Ich glaube, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also es war ja so, wir haben ja auch schon mal bei ESC Update über die kleinen Länder gesprochen und daraus hört man ja schon, dass, also ich habe sie auf jeden Fall, ich glaube, du hast sie auch, diese Faszination für die kleinen Länder beim ESC, die doch immer wieder neue, auch manchmal ungewöhnliche Beiträge reinbringen und eine ganz eigene ESC-Kultur irgendwie, ja, manchmal haben. Und dann kam natürlich Liechtenstein als eines der europäischen Zwergstaaten ins Spiel. Und es gibt ja, wenn man sich mal bei Wikipedia oder in den diversen Online-Foren umsieht, immer nur diesen einen Titel, Biggie Bachmann, My Little Cowboy. Mehr darüber weiß man nicht. Und da hat es mich auch schon so ein bisschen immer in den Fingern gejuckt, um mal rauszufinden, wer hat es eigentlich gemacht, wer steckt dahinter, gibt es diesen Titel? Ne? Also so war es bei dir ja, glaube ich, auch.
Ja, genau, vor allem ist das eigentlich nur ein Mythos? Hat das alles damals wirklich? Das gibt's auch Leute im Internet, die da gar nicht dran glauben, weil es eben so wenig Beweise gibt dafür.
Urban Myth.
Urban Myth, genau. Und man muss sagen, wir haben dann diese Recherche gestartet. Das war in der Woche vor Europe Shine a Light, also Mitte Mai.
Oh Gott.
Mai haben wir damit angefangen. Und wir haben, ich nehme es mal ganz kurz vorweg, Biggie Bachmann eigentlich so nach 2 Tagen gefunden. So. Aber das Schöne ist, das hat uns eigentlich relativ wenig weitergeholfen. Warum? Dazu kommen wir später noch. Mir ging es darum, mal herauszufinden, wie das eigentlich alles zustande kam. Was ist da in Liechtenstein abgelaufen? Man kann so ein bisschen sehen, es muss ja irgendjemand dieses Verfahren in Auftrag gegeben haben. Und das war in Liechtenstein ganz offensichtlich die Regierung, weil es noch keinen eigenen Fernsehsender oder Rundfunksender damals gab in Liechtenstein. Und deswegen habe ich mal den Landtag in Liechtenstein angeschrieben, ob man da vielleicht in irgendwelchen Archiven was findet, irgendwelche Sitzungsprotokolle, wo es um den ESC ging, Mitte der 70er, 76 hätte Biggie Bachmann ja dann teilnehmen sollen. Und da hieß es, nein, leider nicht, aber im Landesarchiv vielleicht. Und da tatsächlich wurde man fündig. Es waren jetzt keine Sitzungsprotokolle, wie ich gedacht habe, sondern es waren Briefwechsel zwischen verschiedensten Parteien und die liegen uns tatsächlich vor. Und daraus kann man schon sehr viel, sehr interessante Sachen rauslesen. Eine zum Beispiel ist, Daniel, dass Liechtenstein ja sogar schon 2 Jahre früher teilnehmen wollte, nämlich 1974.
Und ich erinnere mich, das war, glaube ich, ein Geschäftsmann, berichtige mich, falls ich das jetzt falsch sagen sollte.
Ja, Besitzer eines Treuhandbüros, genau. Das habe ich noch so rausgefunden. Genau, Werner Walser heißt er.
Werner Walser, ein schöner Name, um am ESC auch teilzunehmen vielleicht. Aber nein, er wollte es selbst nicht. Er hatte einfach, glaube ich, auch wollte Stimmung dafür machen für den ESC und hatte ja auch schon jemanden im Kopf dafür.
Ja, er hat sich mit dem Schallplattenproduzenten Horst Heinz Henning und einem Liechtensteiner Regierungsrat getroffen, irgendwann 1973, um das Ganze vorzubereiten, hat dann auch einen Brief geschrieben an den Kultur- und Jugendbeirat in Liechtenstein, das ist das Gremium der Regierung, das dann am Ende den Auftrag bekommen hat, macht mal was in Sachen ESC. Und ich habe hier einen Brief von Werner Walser vor mir. Ich habe ja auch so ein bisschen, du siehst mich ja nicht, aber du hörst, wie ich hier die Akten habe. Ich habe mir da mal eine Sache rausgeschrieben. Werner Walser schreibt am 29. Oktober 1973 an die Regierung einen wahrscheinlich folgenschweren Satz. Er schreibt, eine Teilnahme Liechtensteins ist nur dann möglich, wenn die Regierung oder ein der Regierung nahestehendes Gremium einen Antrag an die ihnen angegebene Stelle, also der EBU, in Genf stellt. Und das ist falsch. Und das ist ein fataler Fehler.
Das wird man jetzt noch sehen, warum das falsch ist später, ne?
Genau, das wird man später noch sehen. Es hat nicht geklappt, 1973, 74, auch aufgrund, glaube ich, mehrerer Kommunikationsmissverständnisse, wenn man nur über Brief miteinander kommuniziert. Aber man ließ sich nicht entmutigen. 2 Jahre später versuchte man es nochmal, denn das ESC-Fieber war ausgebrochen im Fürstentum und man wollte gleich einen kleinen Vorentscheid auf die Beine stellen. Und zwar am 20. November 1975. Daniel, wer hat denn da über was entschieden?
Ja, man hat tatsächlich eine Jury aufgebaut und das tatsächlich nach einem Prinzip, das mir so ein bisschen bekannt vorkommt, auch von den jetzigen ESC-Vorentscheiden, wie man sie so hat. Nämlich, es wurde eine Jury auch mit Mitgliedern aus dem Ausland zusammengestellt und das waren folgende Mitglieder. Es gab einen Journalisten vom ORF, von Radio Vorarlberg, Fritz Jormann hieß der, war drin. Dann einen Herrn namens Jörg Schoch, von einem Promotionsstudio ist die offizielle Bezeichnung gewesen. Also ich würde sagen, eine
PR-Agentur?
Eine Werbe-PR-Agentur, sowas in der Richtung. Und auch Radio Zürich hat ein Jurymitglied entsandt. Tibor Kasic hieß der Mann. Und alle zusammen, diese 3 Leute, sollten dann entscheiden, wer für Liechtenstein zum Grand Prix geschickt wird.
Das Ganze hatte eine sehr schnelle Deadline. Vom Moment, an dem in 2 verschiedenen Liechtensteiner Tageszeitungen die Annoncen rausgingen, bewerbet euch, bis zum Termin, wo die Einsendungen da sein mussten, sind 12 Tage vergangen, weil am Ergebnis dessen, was da rauskam, nämlich dieses Juryentscheids, überhaupt erstmal eine Teilnahme Liechtensteins gekoppelt war. Man wollte überhaupt nur nach Den Haag fahren, wenn man weiß, man hat jemand guten parat.
Ja.
Deswegen haben interessanterweise auch 2 von eigentlich 4 Einsendern noch abgesagt, bevor es zu diesem Entscheid ging. 2 sind eben übrig geblieben. Biggi Bachmann und die 2. heißt Anne Frommelt. Damals eine 34 Jahre alte Künstlerin, in Frankreich geboren. Die wollte für ihre 2. Heimat Liechtenstein beim ESC starten und zwar mit Tu es mon clown. Das ist eine selbstgeschriebene Ballade, eben auf Französisch. Und Anne Frommelt hat mir geschrieben. Wir haben miteinander gemailt. Sie schreibt bis heute Songs, ist aber eher bildende Künstlerin, hat sich ein Atelier auf einer griechischen Insel gebaut. Sie nennt sich Artemis, hat Erzählungen geschrieben, Teppiche gewebt, macht generell Kunst in allen Bereichen und hat mir eben zu ihrer Teilnahme geschrieben, ich denke, dass ein Text in französischer Sprache nicht gerade ideal war, um Liechtenstein darzustellen, hat sie mir gesagt. 76 gab es aber tatsächlich auch gerade mal keinen Sprachzwang beim ESC, also sie hätte gedurft.
Es wäre okay gewesen.
Es wäre okay gewesen, genauso wie ja auch Biggi Bachmann, My Little Cowboy auf Englisch, ist ja auch keine Amtssprache Liechtensteins, also da war man am Puls der Zeit, sage ich mal. Die Jury hat sich ja aber gegen sie entschieden. Was wissen wir über die Entscheidung von den Juroren?
Wir wissen auf jeden Fall, dass, ich fange mal so an. Man hat sich am Ende für Biggi Bachmann entschieden. Das ist ja das, was wir auch schon längst wissen. Aber man hat sich die Entscheidung nicht so leicht gemacht, denn so richtig begeistert war man nicht von dem, was man da präsentiert bekommen hat. Konnten wir erfahren von Fritz Jormann, das ist ja das Jurymitglied aus Österreich vom ORF und er hat gesagt, na, so richtig glücklich waren sie eigentlich nicht, als sie die Musiktitel von Biggi Bachmann und Anne Frommelt gehört haben.
Genau, du hattest das Glück, Fritz Jormann zu interviewen und das hier sind seine Worte.
So viel weiß ich noch, dass es für mich und auch für meine Kollegen damals vom Schweizer Radio doch eine ziemliche Enttäuschung war. Nicht nur, weil von den 4 Kandidaten unter Protest 2 gleich wieder abgesagt haben, da die Ausschreibung ihrer Meinung nach viel zu kurzfristig erfolgt war. Also in der kurzen Zeit, das kann man nicht vorbereiten, das geht nicht. Aber auch die beiden verbliebenen Damen, die hatten zwar viel Mut und einen guten Willen, das hat man gemerkt, aber eigentlich kaum Ansätze jener Eigenschaften, die man sich doch für eine professionelle Teilnahme an einem internationalen Schlagerwettbewerb erwarten können muss.
Ja. Und dennoch wurde Biggi Bachmann ausgewählt mit My Little Cowboy und sowohl Texter als auch Komponist sind ganz interessant, standen auch in den Akten drin, die wir aus Liechtenstein, aus dem Landesarchiv bekommen haben. Zum einen Texter Mike Tutleys, ein Amerikaner, der vor allem in den 70ern in Münchens erster Großraumdisco, beziehungsweise in der ersten Disco Deutschlands, dem Blow-Up in München gearbeitet hat als DJ, später auch bei Ralf Siegel unter Vertrag war, bei seiner Plattenfirma. Also ganz interessant, dass der irgendwie für den Text zuständig war. Den haben wir leider nicht ausfindig machen können. Leider, leider. Aber den Komponisten, der heißt Horst Hornung. Und Horst Hornung war übrigens mal verheiratet mit Ramona Wulff von Silver Convention. die ja 1977 beim ESC für Deutschland waren. Es hängt alles mit allem zusammen in dieser Schlagerwelt. Und das wirklich Interessante ist, Daniel, du hast es geschafft, irgendwo auf dieser Welt einen Horst Hornung aufzuspüren, der der Richtige ist. Wie um alles in der Welt hast du das gemacht?
Ja, also natürlich war ich getrieben durch den Wunsch. Ich hab gehofft, dass er vielleicht sagt, ja, ich habe den Titel noch irgendwie da oder zumindest die Notenblätter oder so, dass wir das irgendwie rekonstruieren können, wie dieser Titel klang. Das war aber schwieriger, weil Horst Hornung nicht mehr im Musikbusiness aktiv ist. Er hat sich vor einigen Jahren dazu entschieden, Deutschland zu verlassen, ist inzwischen in Thailand. Und tatsächlich den entscheidenden Hinweis habe ich dann auch über Kollegen bekommen, die wiederum andere Kollegen gefragt haben, die sich in der Schlagerbranche ein bisschen auskennen. Und da bekam ich eben den Tipp, probier's mal über ein Online-Netzwerk. Und da habe ich ihn dann quasi erwischt, habe ungefähr 10 verschiedene Horst Hornungs angeschrieben in der Welt. Und einer von diesen war dann tatsächlich der Richtige. Und ich war überrascht. Also ich habe gedacht, es würde vielleicht irgendwie gar keine Antwort kommen. Oder er würde vielleicht sagen, ah, da will ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Es ist nicht mehr meine Welt. Oder ich kann mich da so gar nicht mehr dran erinnern. Und ich sag mal so, er konnte sich tatsächlich auch nicht mehr so wahnsinnig an diesen Titel erinnern, hat selbst gesagt, das war wahrscheinlich nicht das Gelbe vom Ei, Zitat Horst Hornung, dieser Titel, deswegen kann sich da auch niemand mehr, kann das auch niemand mehr rekonstruieren, was jetzt eigentlich aus diesem Titel geworden ist. Zumindest er konnte es nicht. Aber immerhin haben wir eine Rückmeldung von ihm bekommen und er hat auch gesagt, dass dieser Kontakt zur Sängerin Biggie Bachmann über die, ich glaube, Ariola-Plattenfirma zustande kam und er so quasi in Begriff war, einen ESC-Titel zu schreiben, auch wenn es leider dann nicht geklappt hat.
Ja, spannend ist auch, was die neuen falschen Horst Hornungs dir geantwortet haben, aber das wird jetzt zu weit. Das wird jetzt zu weit. Fritz Jurmann hat noch erklärt, wie dieser Titel My Little Cowboy für ihn klang, denn leider, das müssen wir auch sagen, es ist uns nicht geglückt, diesen Titel zu finden. Es hat ihn wirklich niemand mehr, auch Biggie Bachmann selbst hat ihn nicht, der Komponist hat ihn nicht. Tatsächlich ist My Little Cowboy bis heute verschollen, aber Fritz Jurmann sagt, schrieb auch damals schon in einem Artikel, der Song würde ihn erinnern an einen Schlager von Gitte aus dem Jahr 1963, nämlich Ich will einen Cowboy als Mann.
Heute denke ich manchmal, wenn ich das höre, wenn die Biggie Bachmann damals wirklich beim Song Contest aufgetreten wäre, hätte das vielleicht zu einem spektakulären Plagiatsprozess sogar führen können. Wer weiß, das wäre spannend gewesen.
Ja, mit Sicherheit. Und das gibt's ja heute auch noch, dass man sich sagt, Mensch, das klingt doch aber wie dies und dies und das. So, Daniel, wir nehmen Haltung an, jetzt wird's ernst.
Ja.
Was wissen wir über Biggie Bachmann? Beziehungsweise was wusste man auch schon vorher? Was kannst du über sie sagen?
Ja, also dass sie eine Schlagersängerin war mit Wurzeln in Liechtenstein, das war, glaube ich, schon uns allen klar. Wobei es hätte natürlich auch eine Person aus dem benachbarten Ausland sein können. Aber nein, sie kam tatsächlich aus Liechtenstein, wie wir dann auch später verifizieren konnten. Und Biggie Bachmann ist auch nicht auf ihrem Klingelschild drauf. Das ist ein Künstlername. Eigentlich hieß sie damals Uta Schädler, hat sich damals schon so diesen Künstlernamen Biggie Bachmann gegeben und hatte da auch schon die ein oder andere Veröffentlichung bei Ariola. Herzensbrecher und dann blieb er stehen, sind, glaube ich, die Titel, die auf der ersten Single 1975 von ihr drauf waren. Was man auch schon vorher wusste, kleiner zeitlicher Sprung nach vorne, dass sie, das war ein bisschen bekannter, 1979 auch zwei andere Titel hatte, nämlich Musik, Musik und Mokka in Mekka.
Wunderschön, dass du Musik, Musik ansprichst. Ja. Das habe ich vorliegen, das war nämlich 1979 im Schweizer ESC-Vorentscheid und klang so. Wurde damals Sechster in der Schweizer Vorentscheidung Musik, Musik. Ein typischer Schlager, möchte man sagen, aber Biggie Bachmann hat ja nicht nur Schlager gemacht.
Ich fand übrigens diesen Titel eigentlich ganz angenehm. Ich finde es schade, dass es nur der sechste Platz geworden ist. Aber
ich eigentlich auch, vor allem, weißt du, was damals für die Schweiz gewonnen hat?
Na?
Das war ein, ich habe es jetzt nicht vorliegen, aber das war ein, das müsst ihr mal googeln, wirklich. Das war ein Lied namens Trödler und Company. Das war eine Band, die auf alten Gießkannen und irgendwie Bratpfannen Musik gemacht hat in Jerusalem.
Ist das schon der Lordi-Effekt gewesen quasi?
Ich weiß es nicht, vielleicht. Gegen die hat Biggie Bachmann verloren. Unfassbar.
Ich bin entsetzt über diese Information. Aber nun ja, also Biggie Bachmann hätte, wenn ich damals in der Jury gewesen wäre, auf jeden Fall weiter vorne einen Platz bekommen. Aber nee, sie hat tatsächlich auch so ein paar andere Songs gemacht. Nicht nur den klassischen Schlager, sondern auch so ein bisschen mehr, ich glaube, man kann sagen, die Disco-Richtung, oder?
Ja, genau. Es gab eine Gruppe, die heißt Pretty Maid Company, bei der war sie Mitglied. Und die hat 1976, also das spielt sich jetzt alles zwischen 75 und 80 ab, was wir hier abspielen. Der hat 1976 mit Biggie Bachmann als Mitglied dieses Lied hier rausgebracht, Pretty Maid, und vielleicht erinnert euch das von der Melodie her an ein anderes. Das ist die englische Version von Schöne Maid von Toni Marshall. Unfassbar. Und Fun Fact, Toni Marshall hätte 1976 eigentlich für Deutschland zum ESC fahren sollen, wurde aber disqualifiziert.
Ja, alles
also Toni Marshall und Biggie Bachmann sind beide 76 nicht zum ESC gefahren. Ist das nicht der Wahnsinn?
Es ist der Wahnsinn. Aber also da kann man schon mal sagen, glaube ich, was wir über Biggie Bachmann wissen. Wobei wir haben tatsächlich noch einen Titel, der nochmal in eine andere Richtung von ihr geht, ne?
Genau, der ist sogar noch ein bisschen krasser. Ich finde den tatsächlich gar nicht schlecht. Der heißt Istanbul. Ist auch tatsächlich eine Coverversion. Aber den hat sie unter dem Namen Biba nochmal 1980 aufgenommen. Ja, sehr viele verschiedene Musikstile.
Ja.
Fast alle gleichzeitig gemacht.
Aber ich finde es schön, dass wir so jetzt schon mal einen Eindruck darüber bekommen haben, wie die Person klingt oder geklungen hätte, wenn sie für Liechtenstein zum ESC gefahren wäre. Also, obwohl der Titel nicht bekannt ist, konnten wir uns, glaube ich, so einen kleinen Einblick jetzt verschaffen, wie sie eigentlich geklungen hätte.
Oder? Genau. Ja. Eine sehr schöne Konjunktivstaffel. Aber du hast nicht nur Horst Hornung gefunden, du hast Biggie Bachmann gefunden. Wie hast du das gemacht? Wie ist es dir als erstem Menschen gelungen, das zu schaffen?
Ja, ich habe mich zusammengetan mit ungefähr 20 anderen Kolleginnen und Kollegen und wir haben das Recherchekollektiv Finding Bachmann gegründet.
Das verstehe ich.
Natürlich haben wir das nicht getan. Ich habe tatsächlich auch mal wieder ein paar Kontakte glücklicherweise gehabt und bin dann beim Schweizer Rundfunk SRF rausgekommen im Archiv und die haben natürlich einen etwas besseren Blick auf die Medienszene der Schweiz, beziehungsweise auch der angrenzenden Länder und auf die Zeitschriften und so weiter. Und in diesem Archiv fand sich dann der Hinweis darauf, dass Uta Schädler inzwischen nicht mehr Uta Schädler heißt, sondern Uta Stürzel, denn sie hat geheiratet und sie befindet sich immer noch in der Ostschweiz, in Chur, und dort betreibt sie zusammen mit ihrem Mann eine Künstleragentur und das auch immer noch. Und naja, die haben Kontakt, da kann man anrufen, da kann man hinmailen. Und tatsächlich, so kam der Kontakt zustande. Und Biggie Bachmann, ich muss sie einfach bei ihrem Künstlernamen nennen, weil es einfach die Person, die, über die wir hier sprechen.
Na klar, um sie ging's. Du hast sie angemailt.
Genau. Und
wie hat sie reagiert?
Sie hat reagiert auf jeden Fall schon mal, das hat mich sehr gefreut. Und sie hat mir dann tatsächlich nochmal den Hinweis zu Horst Hornung gegeben, nochmal ihn vielleicht zu fragen. Hat mir dann leider ja auch nicht weitergeholfen. Aber es fand ich schon mal ganz schön, dass sie da auch nicht ganz abgeschlossen hat mit diesem Kapitel. Hat auch wohl nochmal geguckt. Aber auch den Titel selbst nicht mehr vorrätig gehabt. Und sie hat allerdings auch gesagt, dass sie mit diesem Kapitel ESC-Beitrag und wahrscheinlich auch ihre eigenen Schlager Vergangenheit als Sängerin inzwischen abgeschlossen hat und sich da auch nicht mehr weitergehend äußern wollte. Aber immerhin, wir haben sie gefunden, wir haben versucht, von ihr vielleicht diesen Titel zu bekommen. Hätte sie den noch im Regal gehabt, dann hätten wir den jetzt vielleicht spielen können. Aber so ist es nicht.
Genau, also sie wollte nicht mehr so gerne über die Zeit damals reden, deswegen können wir natürlich im Prinzip jetzt nur so spekulieren, was aus ihrer Karriere wurde. Sie hat Anfang der 80er aufgehört, da war sie 21 Jahre alt. Vielleicht, das ist jetzt so meine Interpretation, vielleicht war Musik auch nur was, worin sie sich ausprobiert hat, worin sie dann aber auch keine Zukunft mehr gesehen hat. Gerade auch wenn man eben sieht, was für unterschiedliche Genres sie parallel bedient hat. Auf der einen Seite Disco wie Istanbul, dann auch Schlager wie Musik, das ist jetzt so aus meiner Betrachtungsweise vielleicht das Profil einer Künstlerin, die nicht so genau weiß, was sie will. Und wir haben interessanterweise auch im SRF-Archiv einen O-Ton gefunden aus der Sendung Kassensturz. Da wurde sie interviewt im Jahr 1976 als aufstrebende Künstlerin. Und das klingt auch schon so ein bisschen zurückhaltend, unentschlossen. Das interpretiere ich da mal rein. So klang das damals.
Glauben Sie, dass Sie eine Karriere machen als Sängerin?
Vielleicht, das weiß man nie.
An was glauben Sie, dass das hängt? An Ihnen allein oder an den Umständen?
Ja, an den Umständen. Man muss gewisse Beziehungen haben dazu, um eine Karriere zu machen. Und dann gehört das Können dazu.
Ja, das Können hat sie, denke ich, auf jeden Fall. Das können wir sagen. Wir haben viele Songs von ihr gehört. Sie ist nicht gefahren. Wie genau, warum genau, das klären wir gleich. Nun ist es leider so, wir haben diesen Song nicht bekommen. Aber wir haben etwas anderes. Wir haben etwas Besonderes für euch. Das kann man wirklich so sagen. Nämlich Platz 2 in Liechtensteins Auswahl 1975 als Weltpremiere im Radio bei NDR Blue. Netterweise hat uns die Sängerin Ann Frommelt diesen Song persönlich zur Verfügung gestellt und wir können uns jetzt mal so fühlen, wie die drei Juroren damals in der Musikschule in Liechtenstein, Donnerstagmorgens um 10, als dieser Vorentscheid war. Wir hören jetzt dieses Lied zum ersten Mal und bewerten es dann. Hier ist also Ann Frommelt mit dem ebenfalls unveröffentlichten Lied Tu étais mon clown. Thymon Klun, schon aufgeführt im Oktober 1974. Das kann man rausfinden, wenn man danach mal googelt. Da findet man einen Zeitungsartikel. Es ist also nicht extra für den ESC komponiert. Daniel, was sagst du zu diesem Chanson? Hat das Chancen beim ESC?
Ich würde mich tatsächlich der Begründung der Jury anschließen, weshalb es dieser Titel nur auf Platz 2 geschafft hat. Ich finde, es ist ein schöner Titel. Aber ich glaube nicht, dass der auf der großen ESC-Bühne großen Erfolg gehabt hätte, denn meines Erachtens fehlt da so etwas wie ein Finale oder so etwas wie ein, ja, das ist so ein bisschen explodiert zumindest, was wir ja so lieben an den ESC-Chansons oder an den Balladen des ESC. Das fehlt so ein bisschen, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube tatsächlich, dass, und das haben ja die Juroren dann gesagt, dass es in dieser großen Orchesterfassung oder dafür kein geeigneter Titel gewesen wäre.
Daniel, dieses Lied fuhr 76 nicht zum ESC nach Den Haag, Billy Bachmann aber auch nicht. Was ist da schiefgelaufen?
Es ist eigentlich unfassbar, wenn man aus heutiger Sicht diese ganzen Briefwechsel sich mal wieder anguckt. Denn, ich sag mal so, man hat einfach sehr lange nicht realisiert, dass nicht einzelne Staaten ihre Titel zum Grand Prix schicken, sondern die jeweiligen Rundfunkanstalten. Also wir haben ja wirklich sehr viele Briefe durchgeguckt und immer wieder ist es der liechtensteinische Staat bzw. der Kultur- und Jugendbeirat des fürstlichen, der fürstlichen Regierung Vaduz, die entsprechend die Teilnahme organisieren, die versuchen, das Ganze auf die Beine zu stellen. Das ist alles sehr schön, aber sie haben halt keinen Rundfunksender. Sie haben Radio Liechtenstein, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegründet. Es kam erst viel, viel später, vor 25 Jahren erst. Einen Fernsehsender gab es schon gar nicht in Liechtenstein, anders als in der Schweiz, anders als in Österreich, anders als in Deutschland. Und das hat man einfach sehr lange nicht realisiert, dass das ausschlaggebend dafür ist für eine ESC-Teilnahme. Und man hat dieses Missverständnis irgendwie zwischen EBU und Liechtenstein jahrelang vor sich hingeschoben. Man muss dazu sagen, ich fand, dass der eine oder andere, der allererste Brief der EBU an die Regierung Liechtensteins auch so ein bisschen missverständlich formuliert war. Und man hat den wohl so, man hat da halt nicht ausreichend geschrieben, ja, Leute, Sie brauchen aber bitte erstmal einen Rundfunksender. Sondern man ist halt davon ausgegangen, dass die Liechtensteiner das schon aus den Statuten der EBU entsprechend selbst herauslesen werden. Doch, hat man erst viel zu spät gemacht, hat sogar die Liechtensteiner Vertretung in der Schweiz eingeschaltet, die sich das Ganze doch mal bitte ein bisschen näher angucken sollte. Die haben das Ganze aber auch irgendwie erst nicht so richtig begriffen.
ESC mit Spiel ohne Grenzen verwechselt. Sag's doch, wie es ist, Daniel. Unfassbar.
Ich habe das in den Unterlagen gelesen und es hieß tatsächlich Teilnahme Liechtensteins am Spiel ohne Grenzen. Und ich dachte, ja, es ist ein Spiel ohne Grenzen, aber es ist nicht das Spiel ohne Grenzen, über das wir hier sprechen.
Aber Liechtenstein hat ein einziges Mal beim Spiel ohne Grenzen mitgemacht. Ist und das war so? 76.
Ach nein.
Tatsächlich.
Möglicherweise gab es auch eine große Verwechslung, die wir jetzt noch gar nicht bedacht haben.
Vielleicht war Vicky Bachmann beim Spiel ohne Grenzen. Wir wissen es nicht.
Wir sollten auch noch mal weiter recherchieren. Das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube aber, dass die liechtensteinische Vertretung in der Schweiz aber schon die Annahme geäußert hat, dass möglicherweise doch Rundfunkanstalten nötig sind, um teilzunehmen, ne?
Ja, tatsächlich hat man erst, nachdem man Vicky Bachmann schon ausgewählt hat, das war im November, im Dezember 1975 überhaupt mal die EBU angeschrieben und eben um so ein kleines Heftchen gebeten, dass man die Statuten mal überweist, dass man die Statuten mal rüberschickt. Und auch aus der Sicht von Fritz Jürmann heute, dem Juror aus Vorarlberg, war das schon relativ dilettantisch.
Ich finde, die Liechtensteiner und ihre Regierung, die haben das zwar alle zusammen gut gemeint, aber schlecht getroffen, weil sie die Sache einfach auch aus dieser Unwissenheit heraus völlig unbedarft und ein bisschen dilettantisch angingen. Und man sagt, es gibt so ein altes Sprichwort, sie haben das Pferd quasi am Schwanz aufgezäumt.
Ja, die ESC-Teilnahme Liechtensteins, ein großes, großes Missverständnis, leider. Aber es ist ja noch nicht ganz vorbei, die Geschichte. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurde Liechtenstein immer mal wieder mit dem ESC in Verbindung gebracht. Ein Fernsehsender gibt es seit dem Jahr 2008, 1FL-TV heißt der. Und jetzt wird es langsam richtig absurd, als ob es nicht schon absurd genug gewesen wäre. Denn 2011 in Düsseldorf war ja da der ESC, da wurde ein Kandidat für Liechtenstein ins Spiel gebracht, entweder als Komponist oder als Sänger, der heißt Al Walser. Oder Al Walser. Und Al Walser ist der Enkel von Werner Walser. Wir erinnern uns ganz an den Anfang zurück, der 1973 als erster eine Teilnahme von Liechtenstein ins Gespräch gebracht hat. Und so schließt sich der riesengroße Kreis.
Alles hängt mit allem zusammen.
Es ist unfassbar. Angeblich, das hat eine Schweizer Boulevardzeitung geschrieben, hatte Al Walser im Jahr 2005 die Zusage von Janet Jackson, mit der er sehr gut bekannt ist und war, für die Schweiz zu starten.
Also jemand, der sich offenbar wirklich behauptet, er ja sehr gut auskennt im Musikbusiness. Und was hätte er noch für Liechtenstein alles reißen können?
Ne? Ja, ganz genau. Schweizer Rundfunk hat übrigens abgewogen und gesagt, nein, wir haben schon Vanilla Ninja. Ja. Das ist gut so, das reicht uns. Mhm. Es ist, ja, also eine Geschichte mit so vielen Verästelungen, mit so vielen Querverbindungen. Wirklich unglaublich. Es sieht aktuell leider nicht so aus, als ob Liechtenstein mal mitmachen würde. Fürs Jahr 2021 hat man die Teilnahme schon abgesagt und im Land selbst scheinen diese Bestrebungen von 75, 76 auch sehr unbekannt zu sein. Aber vielleicht werden sie ja jetzt wieder ein bisschen wacher gerüttelt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
Das ESC Update. Geschichten und Geschichte rund um den Eurovision Song Contest. NDR Blue. Meet the Music.